Ja, Brigitte, du hast heute in der Einleitung derart fantastisch meine Predigt zusammengefasst und so kompakt, dass ich mich frage, was ich jetzt eigentlich noch sagen kann. Ich werde es jetzt trotzdem halten, weil ich es dir vorbereitet habe. Auf der Gemeindefreizeit wurde ich mehrfach gefragt, was das Lieblingsbuch, mein Lieblingsbuch aus der Bibel ist. Einige haben dann noch gefragt, ob es der Hebräerbrief ist. Also ehrlich gesagt, kann mich nicht erinnern, jemals darüber nachgedacht zu haben, ob ich ein Lieblingsbuch in der Bibel habe. Aber als ich dann den Quizzettel selber in der Hand hatte, habe ich mich auch auf die Suche nach demjenigen gemacht, der da also den Hebräerbrief als Lieblingsbuch hat. Und ich habe vor einigen Wochen schon mich entschieden, heute über das Thema Wort Gottes zu reden. Und es ist immer so schwierig, wenn man ein Thema hat, dann sucht man eine Bibelstelle dazu. Und da dachte ich mir, wow, der Hebräerbrief, das ist genau das Richtige für das Thema Wort Gottes. Es ist ein ganz, ganz großes Thema. Es betrifft die ganze Bibel. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Ich werde jetzt nicht wirklich über den Hebräerbrief reden, aber es ist ein guter Einstieg. Wir haben einen Gott, der redet. Wir haben einen Gott, der spricht. Er hat, wie wir gehört haben, auf verschiedene Weise geredet. Er hat auf viele Arten geredet. Er hat oft geredet. Und zuletzt hat er durch seinen Sohn geredet, durch Jesus Christus. Gott ist ein Gott, der redet. Am Gottesdienstblatt am Anfang ist abgedruckt auf der ersten Seite diese Einleitung des Johannesevangeliums, der berühmte Prolog. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Im Griechischen steht hier das Wort Logos. Logos ist ein sehr weiter Begriff. Das heißt zuerst einmal Wort, aber dann auch das Sprechen, die Mitteilung, die Rede, die Erzählung. Es kann auch eine Nachricht sein, ein Logos kam von der Front oder auch ein Befehl. Ein Logos, er geht an die Front, an die Soldaten. Also es ist ein ganz breiter Begriff. Die vielleicht berühmteste Auseinandersetzung mit dieser Frage, was ist dieser Logos, hat Johann Wolfgang Goethe bei seinem Faust gemacht, wo er dann sinniert hat und vom Wort über Sinn und Kraft zur Tat gekommen ist. Nun will ich mich in sprachlichen Dingen wirklich nicht mit Goethe messen, aber in Glaubensfragen glaube ich doch. Es steckt alles irgendwo da drinnen, aber ich würde trotzdem beim Wort bleiben. Erstens einmal, über Jahrtausende haben die Leute damit kein Problem gehabt und zweitens ist das Wort ein Begriff, der auch im Deutschen sehr, sehr breit ist. Das ist nicht nur der einzelne Satzbestandteil. Wenn wir sagen, na, du sprichst ein großes Wort gelassen aus, dann weiß jeder, dass man nicht das eine Wort meint, sondern eine Aussage, einen Gedanken, eine ganze Idee vielleicht. Und alle Versuche wie Sinn, Tat, Kraft bringen vielleicht einen anderen Aspekt zum Ausdruck, aber auch sie bleiben irgendwo unvollkommen, haben auch ihre Grenzen und letztlich, denke ich, können wir hier beim Wort bleiben, weil es wirklich so umfassend ist. Denn Gott spricht. Und wenn Gott spricht, dann sind wir wieder bei der Tat, dann geschieht es. Die Schöpfungsgeschichte, das erste Kapitel der Genesis, ist voll von diesen fast Stereotypen. Und Gott sprach und es geschah. Gott sprach und es geschah. Wenn Gott redet, das ist so vollmächtig, dann geschieht es. In Jesaja 55,11 lesen wir, das Wort, das ich geredet habe, spricht der Herr, wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern ihm wird gelingen, wozu ich es gesendet habe. Gott sendet sein Wort, es entwickelt eine Eigendynamik, es hat ein Leben. Durch das Wort ist alles geschaffen. Und das Faszinierende ist, das Wort war am Anfang bei Gott. Bei Gott, also nicht direkt er, sondern neben ihm. Und zugleich war Gott selbst das Wort. Verstehen kann man das wahrscheinlich nicht. Aber er ist zugleich losgelöst, das Wort ist losgelöst und zugleich Teil Gottes. Das Wesen Gottes ist zutiefst Wort, Sprache, vielleicht könnte man sagen Kommunikation. Es entsteht, sein Wort ist so machtvoll, dass für ihn ein Gegenüber entsteht, das aber gleichzeitig nicht losgelöst ist von ihm. Auch ja, Gottes Wort ist in dem Mensch stark, er schafft durch sein Wort. Er verändert uns, seine Zusage ändert unser Leben. Aber auch Menschenworte können sehr stark sein. Wir sind ja sein Ebenbild. Wir haben zwar nicht unbedingt die Kraft, Dinge zu bewegen, materielle Dinge, aber in seelischen und geistigen Dingen haben wir sehr viel Kraft. Die Psychologie lehrt uns, dass wenn man ein Kind damit aufwachsen lässt, dass man ihm permanent sagt, du kannst nichts, du bist nichts wert, dann wird es das im Normalfall irgendwann glauben und dann wird aus diesem Kind nicht viel werden. Umgekehrt, wenn ich ein Kind aufbaue, dann kann aus dem Kind viel mehr werden. Das gilt nicht nur für Kinder, das gilt auch für Erwachsene. Beziehungen sind voll davon, dass der eine den anderen niedermacht oder man sich gegenseitig niedermacht oder auch aufbaut. Und das habe ich mir auch, immer wieder denke ich mir das in meinem Leben, ich will eigentlich versuchen, aufbauende Worte für meine Mitmenschen zu haben, für meine Kinder, für meine Freunde, für meine Kollegen. Aufbauende Worte. Es ist ein Unterschied, wie wir reden. Aber Gottes Reden ist natürlich wesentlich machtvoller. Gott hat in der Geschichte sehr viel gesprochen und er hat Taten folgen lassen. Gerade die Geschichte Israels ist voll von Worten und Taten Gottes. Er hat nicht einfach irgendetwas gemacht, sondern er hat es vorher durch Propheten angekündigt. Er hat dem Adam gesagt, wenn du von dem Baum isst, dann wirst du sterben. Von dem einen Baum. Adam hat gegessen und er ist gestorben. Gott hat dem Pharao gesagt, lass Israel ziehen, sonst wird dies oder das passieren. Pharao hat Israel nicht ziehen lassen und dies oder das ist passiert. Gottes Reden und sein Handeln ist in vollkommenem Einklang. Seine Worte sind in Einklang mit seinem Wesen und seinen Taten. Sein Ja ist ein Ja, sein Nein ist ein Nein. Er ist absolut zuverlässig. Wenn Gott sagt, so ist es, dann ist es so. Wenn er Gott sagt, so wird es sein, dann wird es so sein. Egal, ob wir das jetzt glauben wollen oder nicht. Er ist absolut ernst zu nehmen. Ich will aus diesem sehr, sehr breiten Thema mich heute auf einen Aspekt ganz besonders konzentrieren. Ich hatte vor 4 Jahren das Privileg in Indien anlässlich der Graduation, also der Studienabschlüsse von Theologiestudenten, eine 5-Minuten-Botschaft zu sagen, also inklusive Übersetzung. Das heißt, ich hatte 2,5 Minuten Zeit. Was sagt man so, wenn da so ein Haufen Bachelor, frisch gebackene Bachelor, so Master of Divinity und sogar ein PhD war dabei, ein Doktor, die sitzen da erwartungsvoll, 1000 Leute, die Angehörigen, alle wunderbar gekleidet, das war so ganz, ganz festlich. Und ich habe jetzt also 2,5 Minuten Zeit, eine Botschaft zu sagen. Und ich habe damals gesagt, ihr studiert hier das Wort Gottes. Ihr habt das jetzt studiert. Und das Wort Gottes kommt in zweierlei Weise zu uns. Als Bibel, das geschriebene Wort. Und als lebendiges Wort, als Jesus Christus. Wir hören im Johannesevangelium, das Wort war am Anfang bei Gott und es wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes. Und wir brauchen beides. Sind untrennbar, Bibel und Jesus. Wenn wir nur die Bibel haben, dann gleiten wir irgendwann möglicherweise in Gesetzlichkeit ab. Das hat man beim Volk Israel sehr schön gesehen. Jesus zeigt uns, wie wir die Bibel zu verstehen haben. Wenn wir nur Jesus haben, dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, dass das so Gefühlssache wird. Ja, ich fühle mich gut und ich mache mir meinen eigenen Jesus, so wie es mir passt. Nur die Bibel sagt uns, wer wirklich und wie wirklich Jesus ist. Diese beiden gehören zusammen, Jesus und die Bibel. Und das möchte ich heute noch vertiefen. Schauen wir uns einmal an, wir hätten nur die Bibel. Als Christen, zumindest als Protestanten, sagen wir ja, es ist nur die Bibel. Aber wie wir schon vorhin gesungen haben, es ist auch dann noch die Gnade und nur Gott und nur Christus. Nur die Bibel, glauben wir, ist Richtschnur für unsere Glaubens- und Lebensfragen und vor allem Offenbarung Gottes. Wenn wir Gott wirklich kennenlernen wollen, gibt es nur die Bibel. Wir nennen die Bibel das Wort Gottes. Weitere Bezeichnungen, vor allem im Alten Testament, sind Gesetz, Torah oder die Heiligen Schriften, Gesetz und Propheten. Und die Geschichte Israels zeigt dieses Abgleiten in Gesetzlichkeit. Gott hat durch Mose gesagt, wer das Gesetz hält, der wird leben. Das steht im 5. Mose 30, Vers 16. In dem Versuch dann, dieses Gesetz zu halten, um zu leben, hat man dann versucht, ganz, ganz penibel die Vorschriften einzuhalten. Man hat aber nicht mehr nach dem Geist gefragt, was steckt dahinter, sondern man hat sich am Buchstaben gehalten. Zum Beispiel heißt es da, du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Muttermilch. Das ist im 2. Mose 23, 19. Und damit das ja nicht passiert, macht man dann so Schutzzonen um das Gesetz herum. Also es wird Milchprodukte und Fleischprodukte werden nicht gemischt, weil dann kann das gar nicht passieren. Nicht? Wenn wir Milch und Fleisch am Tisch haben oder Käse und Wurst, nicht? Dann könnte es passieren, dass man irrtümlich das Böcklein in der Milch seiner Mutter kocht. Und daher hat man diese Schutzzonen. Also alle meine Lieblingsspeisen, ich weiß nicht, das ist Lasagne, Käsekreiner oder Spaghetti Bolognese mit Parmesan, nicht Pizza Cardinale und so. Das geht alles nicht. Da ist Fleisch, Käse gemischt. Geht nicht. Aber worum geht's denn in diesem Böcklein, nicht in der Milch seiner Mutter kochen? Es geht um die Ehrfurcht vor dem Leben. Wir haben das Tier getötet, geschlachtet. Es kommt von der Mutter. Und jetzt erweisen wir eine gewisse Ehrfurcht. Wir kochen dieses Kind nicht in der Milch der Mutter. Es geht nicht darum, dass man auf den Buchstaben schaut, sondern es geht darum, dass man den Geist versteht. Es gibt so eine jüdische Lehre, die sagt, so eine rabbinische Lehre, die sagt, Gott hat am Berg Horeb, zu Schavuot, also Pfingsten, das Volk mit der Tora verlobt. Wunderschöner Gedanke, aber leider nicht richtig. Wir lesen in Exodus 24, 1 bis 8, Gott hat sich selbst mit dem Volk verlobt. Nicht die Tora hat er mit dem Volk verlobt, sich selbst hat er verlobt. Die Tora, das Gesetz, ist nur die Hausordnung, die bei Gott gilt. Aber die Verlobung ist zwischen Gott und dem Volk. Es ist etwas ganz anderes, eine ganz andere Schwerpunktsetzung. Das Gesetz wird unbarmherzig. Im Hebräer 10, Vers 28 heißt es so dramatisch, wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Gibt es eine ganze Reihe Geschichten auch im Alten Testament, der Diebstahl des Achans und anderes. Das Gesetz wurde übertreten und der Übertreter muss sterben. Wo allein das geschriebene Wort Richtschnur ist, wird man unbarmherzig. Es macht sich auch Verzweiflung breit, weil man es natürlich nicht schafft, wirklich alles zu halten. Und man weiß ja auch nie, ob man nicht irgendeins von den, ich weiß nicht, 500 und irgendwie vielen Geboten nicht doch übertreten hat. Und sie geben den Zehnten von Minze, von Dill und Kümmel, sagt Jesus. Aber das Wichtigste im Gesetz lassen sie beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Matthäus 23. Vers 23. Sie trennen Käse und Wurst, aber wollen Jesus umbringen, weil er am Sabbat heilt. So kann sich durch diese Gesetzlichkeit, dieses reine Kleben am Wort, Unbarmherzigkeit breit machen. Und während die einen unbarmherzig werden, werden die anderen sehr selektiv. Sie stricken sich das Gesetz zurecht. Also, wer beim Altar schwört, das ist nicht so wichtig. Das kannst du brechen. Das ist kein gebrochener Schwur. Du musst beim Opfer am Altar schwören. Dann zählt. So hat man dann diese Hintertüren, wie man dann das Gesetz doch nicht halten muss. Und hier sagt Jesus ganz klar, nein, ihr habt es völlig falsch verstanden. Wer heiligt denn das Opfer? Der Altar. Und wer heiligt den Altar? Gott. Ohne Altar ist das Opfer nicht heilig und ohne Gott ist der Altar nicht heilig. Das ist die Ordnung. Wer also beim Opfer schwört, schwört beim Altar. Und wer beim Altar schwört, schwört bei Gott. Aber ihr sollt überhaupt nicht schwören, sagt er. Ihr sollt sein wie Gott. Eure Rede soll Ja sein, ein Ja ein Ja und ein Nein. Darum geht's. Und nicht darum, ob ich jetzt beim Altar, beim Opfer oder vielleicht beim Horn des Altars geschworen habe. Es geht um diesen Geist. Wort und Leben sollen so wie bei Gott im Einklang sein. Reden und Handeln sollen zusammenpassen. Darum geht es. Jesus zeigt uns den Geist des Gesetzes. Und er hat es vorgelebt und eben auch radikal ausgelegt. Noch ein Beispiel, weil das heute in unserer Zeit sehr wichtig ist und jeder hat so seine Lieblingsthemen, nicht? Ich habe das auch. Ehebruch, sagt Jesus. Nicht der Vollzug ist Ehebruch. Nein, es beginnt im Herzen. Wie schauen wir Frauen an als Männer? Wie schauen wir sie an? Ist die Frau für uns Freiwild, Lustobjekt? Oder sehen wir in der Frau die Schöpfung Gottes, ein Wesen voller Würde, mit unendlicher Hoheit, für Heiligkeit geschaffen, zur Freude gegeben auch dem Mann, zur Gemeinschaft? Sehe ich die Frau so an? Ich sehe sie einfach mit ganz anderen Augen an. Dann wird die Frau etwas Besonderes, dann kann ich ihr mit Respekt begegnen und mit Ehrfurcht geradezu. Darum geht es. Wie schaue ich? Wie denke ich? Wie anders stellt sich da unsere heutige sexuelle Befreiung, wie das so schön heißt, dar, wo die Frau öffentlich zur Schau gestellt wird, auf Plakaten, in Filmen, in Medien, Schönheitskonkurrenzen und ich weiß nicht was. So wird sie letztlich zum Lustobjekt des Mannes degradiert. Das ist dieses, wie schaue ich Frauen an, wie sehe ich sie an? Und Jesus erklärt uns, das ist es, worum es geht. Das ist der Geist, da geht es in die Tiefe. Das ist das Herz Gottes. Und in der Beziehung zu ihm, erst in der Beziehung zu ihm, und wenn wir sehen, wie er das lebt, erst dann erfahren wir, wie das Gesetz gemeint ist, nicht im Buchstaben. Und jetzt komme ich eben darauf, was ist die andere Seite? Wir haben jetzt gehört, was ist, wenn wir uns nur auf die Bibel konzentrieren, aufs Wort? Was ist, wenn wir uns nur auf Jesus konzentrieren? Es dreht sich doch alles um Jesus, nicht? Er ist von Anfang an bei Gott. Er ist der Ewige. Durch ihn ist alles gemacht. Alles ist für ihn und durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. In Ewigkeit wird er regieren. Er ist der Erlöser, der Schöpfer. Alles in einem. Das stimmt ja alles. Aber die Frage ist trotzdem, wer und wie ist Jesus wirklich? Ich habe immer wieder so Diskussionen schon gehabt mit häufig Theologen, aber auch anderen Menschen. Da heißt dann, na, es gibt kein Gericht. Ein barmherziger Gott kann doch nicht zulassen, dass Menschen verloren gehen. Das wird er nie machen. Ja, möglich. Aber Gott ist nicht ein Produkt unserer Gedanken. Gott ist Gott. Er ist souverän. Der Gesetzliche sagt, na, Gott muss doch richten, die anderen. Und dieser Überbarmherzige sagt, naja, Gott kann doch nicht richten, weil der ist doch barmherzig. Wir hätten Gott vielleicht gerne so, aber wir können Gott durch unsere Gedanken, durch unsere Philosophie nicht erfassen. Er ist anders und die einzige zuverlässige Quelle, die wir über Gott haben, ist die Bibel. Alles andere zählt nicht. Da mögen gute Gedanken drinnen sein, es gibt sehr gute Bücher, keine Frage. Aber die letztgültige Autorität ist nur die Bibel. Und die Bibel sagt uns, wer Gott, wer Jesus Christus wirklich ist und wie er ist. Ich kannte vor vielen Jahren eine junge Frau, die war mir so ein Vorbild. In ihrer Liebe, in ihrem Feuer, die Bibel gekannt, die hat gelesen, die war eifrig, ihr Leben wirklich an Gottes Ordnungen auszurichten. Es war so ein Vorbild für mich, ich war selber noch sehr jung im Glauben. Bis sie dann einen bestimmten Mann kennengelernt hat. Das war ein netter, junger Mann. Wer kann über den Glauben eines Menschen urteilen? Aber ich habe so in den Gesprächen den Eindruck gehabt, ja, er ist interessiert und ist alles ganz nett, aber Glaube, das ist nicht so ganz seine Sache. Naja, und nach kurzer Zeit hat sie dann begonnen, ja, sie hat jetzt eine ganz andere, viel tiefere Beziehung zu Jesus. Der Glaube, das ist jetzt viel weiter. Bibellesen ist nicht mehr wichtig. Das ist nur so gesetzlich und das braucht man nicht. Jetzt hat sie spürt Jesus. So, sie betet viel mehr, sie betet jetzt dauernd. Aber es ist nicht mehr mit Worten. Das ist so ein Gefühl. Er ist da und es ist alles so wunderbar und jetzt ist so viel tiefer und viel reicher und so beschenkt. Naja, und dann bald ist sie mit ihm zusammengezogen und schwanger geworden und so weiter. Ja. Und dann haben Einzelne haben so vorsichtig gewagt zu fragen, ja, und wie ist das jetzt mit Heiligung und Leben nach Gottes Ordnungen und so? Ja, das ist also Gesetzlichkeit und so. Sie hat jetzt was Höheres, diese innige Beziehung zu Jesus. Das ist bei weitem nicht die einzige Erfahrung, die ich in dieser Richtung gemacht habe. Die Beziehung zu Jesus ist ganz, ganz wichtig. Aber Jesus sagt, wer meine Worte hält, der liebt mich. Wer mich liebt, hält meine Worte. Die zwei Dinge können wir nicht trennen. Und wenn wir wissen wollen, wie Jesus ist und was er denkt und was er will, dann kommen wir an der Bibel nicht vorbei. Wir richten uns Jesus letztlich so zurecht, wie wir ihn gerne hätten. Und wir lassen uns nicht mehr herausfordern, nicht mehr in Frage stellen. Wir hören sein Wort nicht mehr oder wir hören es nur noch sehr, sehr selektiv. Aber es gibt nur einen Jesus. Und eben nur in der Bibel erfahren wir, wie er wirklich ist. Es gibt derzeit ein sehr, sehr interessantes Phänomen in muslimischen Ländern. Dort gibt es ganz dramatische, fürchterliche Christenverfolgungen. Und Jesus greift da anscheinend derzeit zu ganz drastischen Mitteln. Er zeigt sich vielen Menschen in Träumen, in Visionen. Er zeigt sich ihnen und sie wissen, das ist Jesus. Der ist da. Aber das Interessante ist, er erklärt ihnen, was ich so in Berichten gelesen habe, durchwegs nicht, worum es geht. Er erklärt es ihnen nicht. Er schafft in ihnen eine Sehnsucht. Er zeigt ihnen, da gibt's was. Und die Leute machen sich auf die Suche oder er schickt sie wohin. Und sie treffen andere Christen und dann hören sie das Wort. Dann bekommen sie Bibeln, dann fangen sie zu lesen an. Und aus dem heraus begreifen sie, worum es geht. Nicht aus der Begegnung mit Jesus. Jesus lockt sie, Jesus ruft sie, Jesus zeigt sich ihnen und sagt ihnen, mich gibt's, macht euch auf die Suche. Und durch sein Wort, durch die Gemeinschaft, schafft er einen Hunger in ihnen und sie kommen zum Glauben. Ich möchte an dieser Stelle als Abschluss hier zwei Dinge noch dazugeben. Das eine ist Gemeinschaft. Das sehen wir auch hier, Christus führt in Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft geht es nicht. Gott sendet sein Wort durch uns, durch Menschen. Und das zweite ist der Heilige Geist. Ich habe jetzt gar nicht über den Heiligen Geist geredet. Der wirkt natürlich in all dem auch. Aber ich möchte mich heute auf das Wort beschränken, weil wenn ich diese Sachen auch noch dazu nehme, dann glaube ich, stehe ich morgen noch hier und rede, oder? Übermorgen vielleicht sogar noch, nicht? Ich möchte noch eine Frage ansprechen. Ich habe jetzt gesagt, wir brauchen das geschriebene Wort, die Bibel, und wir brauchen das lebendige Wort Christus. Alle Christen berufen sich auf die Bibel. Wieso gibt's dann so viele christliche Denominationen, Gruppen, die dann oft nicht miteinander können, die manche sehr, sehr unterschiedlich sehen? Kann man vielleicht die Bibel richtig oder falsch lösen? Es gibt so viele Auslegungen. Ich habe darauf auch keine letztgültige Antwort. Aber ein paar Gedanken dazu. Das erste ist, es gibt zu manchen Fragen in der Bibel möglicherweise verschiedene Antworten. Ich hatte 1994 die Gelegenheit, bei John Stott in London einen Kurs zu besuchen. Und da waren wir eine größere internationale Gruppe. Und die wurden in vier Gruppen eingeteilt und bekamen vier Thesen. Christ und Krieg. These 1, absoluter Pazifismus. Christ und Krieg ist ein absolut unmöglich, geht nicht. Die vierte These war, unter gewissen Bedingungen darf auch ein Christ einen Angriffskrieg führen, wenn völkerrechtlich alles geklärt ist und wenn es nicht darum geht, Land zu erobern, sondern darum geht, irgendwo Unrecht abzustellen oder solche Sachen. Und dazwischen gab es noch zwei abgestufte Thesen. Und jede Gruppe sollte jetzt biblisch und sonst wie fundiert argumentieren, dass ihre These die richtige ist. Dann gab es vier Vorträge darüber. Ich war selber in der Gruppe mit der These mit Angriffskrieg und da habe ich diese vier Vorträge gehört und ich habe mir jedes Mal gedacht, absolut biblisch fundiert, toll, kann ich voll unterschreiben. Hat mich fasziniert und ich war bei weitem nicht der Einzige. Ich war selbst in der Gruppe mit der These mit Angriffskrieg, da saß ein Bankangestellter aus Uganda, war faszinierend. Ich weiß nicht, wer noch Idi Amin kennt, hat in Uganda 1 Million Menschen, sagt man, hingeschlachtet. Und dann ist, glaube ich, Kenia, die sind einmarschiert, haben den Idi Amin abgesetzt, haben sie wieder zurückgezogen. Und der hat das noch selber erlebt und er hat gesagt, das war so toll, dass die das gemacht haben. Ja, das war, wer weiß, was der Idi Amin noch alles aufgeführt hätte. Ja, also, und dann war für mich so, möglicherweise kommen unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Situationen, auch aus der Bibel heraus, zu anderen Ergebnissen. Und wir neigen dann dazu, unsere Erkenntnisse absolut zu setzen. Ich hatte dann Gelegenheit einmal bei den Hutterer Brüdern, wer die kennt, eine so eine ganz, ganz tolle Lebensgemeinschaft, ganz eine alte Gemeinschaft. Ich glaube, kommt direkt aus der Täuferbewegung noch. Mit denen habe ich dann auch über dieses Thema geredet. Heftiger Widerspruch. Christ, absoluter Pazifismus. Habe ich gesagt, ja, aber so und so. Absolut falsch. In der Bibel nur absoluter Pazifismus. Alles andere ist falsch. Gut, ja, da entsteht Spaltung, weil wir unsere Sicht absolut setzen. Es gibt auch als zweites wichtige und weniger wichtige Dinge in der Bibel. Absolut zentral ist, wer ist Jesus Christus? Er ist der Herr, er ist Sohn Gottes von Ewigkeit her. Er ist selbst Gott, eins mit dem Vater. Zeugen Jehovas zum Beispiel leugnen ja das. Aber es gibt auch weniger wichtige Dinge. Und es kommt immer wieder vor, dass Menschen irgendein Detail verstehen und sagen, ja, das ist es, jetzt habe ich es kapiert. Und daraus machen sie dann eine große Theologie. Es gibt eine Glaubensgemeinschaft, die Siebenten-Tags-Adventisten. Ich habe einige schon kennengelernt, ganz, ganz liebe Menschen. Die haben festgestellt, der Sabbat ist richtig. Der Sonntag, dass wir den Sonntag als Tag des Herrn halten, ist ein Werk des Antichristen. Das ist teuflisch. Wenn wir den Sabbat halten, dann leben wir im Einklang mit den Engeln und mit dem Himmel und dann haben wir wahren Frieden. Ja, okay. Paulus sagt, die einen sagen, der eine Tag ist wichtiger und der andere, aber er sagt, im Glauben ist es anders. Da gibt's, der Dritte sagt, ja, alle Tage sind gleich wichtig. Das ist nicht so zentral. Die Frage ist, wer hat uns erlöst? Wer ist Jesus Christus? Ob wir jetzt Sabbat oder Sonntag halten, ist möglicherweise nicht ganz so wichtig. Und um solche Detailfragen bilden sich dann wieder Gruppen. Ganze Denominationen möglicherweise. Das Dritte ist, die Bibel ist vollständig. Am Ende der Bibel lesen wir, wer etwas wegnimmt oder wer etwas hinzufügt, auf den gibt es einen Fluch. Offenbarung 22, 18 und 19. Bei manchen Gemeinschaften wird etwas hinzugefügt. Ich erinnere an die Mormonen, die haben dieses Book of Mormon, oder an die Zeugen Jehovas, die haben ihre eigenen Schriften. Die bezeichnet man dann als Sekten. Kann auch darüber diskutieren, ob sie überhaupt zu Christen gezählt werden können. Ein bisschen heikel sehe ich das auch immer mit der Tradition in der römischen Kirche. Wenn sie nicht an der Bibel geprüft wird. Und dann gibt es die anderen Gemeinschaften, die wieder was wegnehmen. Also heute diese moderne Theologie, Wunder sind nicht passiert. Sorry, steht in der Bibel. Oder, ja, Gericht. Das weiß man doch heute, dass das nicht geht. Evangelische Kirche ist da ganz großartig in der Selektion, was Wort Gottes ist und was nicht mehr gilt. Wir nehmen etwas weg. Ja, eine vierte Sache, Demut und Lernbereitschaft. Bei allem Bibelstudium und aller Kenntnis müssen wir doch akzeptieren, dass wir begrenzt sind. In unserer Kultur, wir gehen anders heran als Afrikaner, als Thailänder, gehen anders heran an die Bibel als wir. In unserem Wissen, in unserem Verständnis sind wir begrenzt. Und so können wir auch vielleicht Sichtweisen anderer einmal stehen lassen. Diskutieren und argumentieren, ja, da bin ich immer voll dafür. Aber wir sollen uns nicht entzweien lassen. Man geht auch unterschiedliche Wege. Ich habe in Indien ein Gespräch gehabt heuer, nein, voriges Jahr war das schon wieder. Da ist ein Pastor, ein ganz, ganz toller, feuriger, geistlicher Mann. Ich habe ihn predigen gehört, faszinierend. Ja, also will ich einmal irgendwann in 100 Jahren auch so weit sein, dass ich so predigen kann. Der hat in Madras da die größte christliche Gemeinde aufgebaut, mehrere tausend Leute. Ein Evangelist mit ganzem Herzen. Und er hat gesagt, Geld darf im Reich Gottes keine Rolle spielen. Geld, wir fangen etwas im Glauben an und Gott gibt uns das Geld, das wir brauchen. Das war immer so und das ist so. Und wenn man das anders sieht, dann wird man nichts weiterbringen im Reich Gottes. Und beim Mittagessen sind wir dann gesessen, wir haben uns gemeinsam eine Vortragsreihe geteilt, sagt er, ob ich das auch so sehe. Dann habe ich gesagt, naja, ihr habt in Indien nicht so viel Geld, möglicherweise ihr habt einen anderen Zugang zum Geld. Wir im Westen, wir sehen das ein bisschen differenzierter. Also ich kenne viele Werke, die sagen, zuerst muss das Geld gesichert sein, bevor wir etwas anfangen können. Sonst sind wir unverantwortlich, sagt er. Ja, und was ist richtig, nach deiner Meinung? Sage ich, ich würde kein Gesetz daraus machen. Ich glaube, Gott segnet beide Wege. Dann schaut er mich an und sagt, yes, you are right. Und das hat mich tief bewegt, weil ich mir gedacht habe, schau dir was an, so ein Mann, so ein Feuriger, ja. Und der hat die Größe zu sagen, ja, ein anderer hat recht. Ich habe das zu eng gesehen. Das ist Demut. Das hat mich wirklich tief bewegt. Nicht nur deshalb, weil er mir recht gegeben hat, natürlich auch nicht. Ja, die größere Gemeinschaft hat eine weitere Sicht als der Einzelne. Und wir sollen uns und müssen uns immer wieder Korrekturen lassen. Man verrennt sich manchmal. Ich bin großartig. Wenn ich eine Idee habe, dann sage ich, das ist es. Glücklicherweise habe ich eine ganz liebe Frau, die mir das dann manchmal sagt, du Wolfgang, es gilt noch ein bisschen mehr als deine Sicht. Ein letztes noch, Bibel lesen und verstehen ist nicht nur eine Begabung, man kann das auch lernen. Und es fängt einfach damit an, dass man es tut. Ich habe einmal in einem Buch über das Christsein gelesen, Bibel liest man nicht so wie ein Buch. Sondern man nimmt sich einen kleinen Abschnitt und studiert den, betet drüber, denkt drüber nach. Finde ich ganz toll, ganz richtig. Aber ich finde nicht richtig, dass er sagt, Bibel liest man nicht so wie ein Buch. Ich lese seit über einem Vierteljahrhundert. Da habe ich ein Lesezeichen in der Bibel, das wandert Tag für Tag weiter. Und wenn es hinten ist, fängt es vorne wieder an. Da lese ich immer ein Stück in der Bibel. Ich glaube, ich bin jetzt schon so 15 bis 20 Mal durchgekommen. Ja? Dann fragen mich die Leute, wieso kennst du dich so gut in der Bibel aus? Weil ich sie lese. Das ist der einzige Grund. Und das Faszinierende ist, wir brauchen das Detail, ja, aber wir brauchen auch die Weite. Ich möchte es anhand eines kleinen Beispieles, weil ich vor ein paar Wochen hier über Lukas 15, den verlorenen Sohn, geredet habe, ein bisschen zeigen. Auf den ersten Blick sieht man die Barmherzigkeit des Vaters. Der Sünder kehrt um, kommt zurück und der Vater nimmt ihn mit offenen Armen an. Wunderbar, faszinierend, so ist Gott. Es gibt dann Leute, die sagen, ja, Allversöhnung, Gott rettet jeden. Aber wenn ich ein bisschen tiefer schaue, sehe ich dort, dass der Vater sagt, mein Sohn war tot und jetzt ist er wieder lebendig geworden. Wenn ich nicht umkehre, bleibe ich tot. Auch das kann ich aus dieser Stelle herauslesen. Aufmerksam lesen. Und dann schauen wir uns ein bisschen mehr an als diese kleine Stelle, schauen wir uns den Zusammenhang an, dann sehen wir, aha, Jesus sagt das den Pharisäern als Antwort, weil sie murren, der isst mit den Sündern, der hat Gemeinschaft mit Sündern, das darf doch nicht sein. Also antwortet Jesus mit diesem Gleichnis und wir sehen plötzlich den älteren Sohn und wir sehen, aha, hier geht es um die Auseinandersetzung, die offene Sünde oder die heimliche Sünde, die Gesetzlichkeit. Beide sind weg von Gott. Beides ist Sünde. Und der Pharisäer plötzlich steht da, auch angeklagt und die Frage an ihn, was ist mit dir? Willst du Gott so, wie er ist oder machst du dir deinen eigenen Gott? Und wenn ich die Kapitel davor lese, fällt mir auf, da geht es ständig um die Auseinandersetzung, die Jesus mit den Juden hat. Ihr seid das Volk Gottes. Euch ist das Heil gegeben. Zu euch kommt der Messias. Und ihr wollt ihn nicht. Ihr verwerft ihn. Das Reich wird von euch weggenommen werden, wird einem anderen, wird den Heiden gegeben werden. Und plötzlich sehen wir in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, halt, der ältere Sohn, das ist Israel. Der jüngere Sohn, das sind vielleicht die Heiden. Auch das steckt noch drinnen. Und wenn wir das Lukas-Evangelium nehmen, Lukas schreibt in seiner Einleitung, lieber Theophilus, wer immer das war, ich habe das jetzt alles genau recherchiert, damit du siehst, dass das, was wir dir beigebracht haben, Hand und Fuß hat. Das ist nicht einfach irgendeine Geschichte. Das ist wahr, das ist wirklich passiert. Nämlich, dass du als Nicht-Jude auch Anteil am Heil bekommst. Und dann gibt's, wenn man das darauf beschränkt, Menschen, die haben eine Substitutionstheologie gemacht. Die haben gesagt, Israel ist endgültig verworfen und die christliche Kirche ist es jetzt. Und Israel ist futsch, weg. Aber wenn ich die ganze Bibel nehme, kann ich das auch nicht halten. Im Alten Testament gibt es so viele Prophetien auf eine Zeit, wo Israel sich wieder bekehren wird. Und Römer 9,11 setzt sich der Paulus ganz intensiv auseinander mit dem. Wenn ich diese Breite habe, wenn ich das weiß, dann lasse ich mich nicht so schnell von irgendwelchen Sonderlehren oder Irrlehren beeinflussen. Ich habe dieses Beispiel von Lukas genommen, um das einfach zu zeigen. Aufmerksam lesen, die Bibel kennen und immer wieder diese Rücksprache mit Gott, mit Jesus, diese Beziehung. Wie, Jesus, wie bist du wirklich? Wie, was willst du mir sagen, dieses Gebet? Und man kann nur sagen, man kann die Bibel nicht genug kennen. Sie will uns zu Jesus führen und Jesus führt uns zur Bibel. Und wir haben heute hier die Bibel in Freiheit. Wir dürfen sie lesen, wir dürfen sie haben. Es kommt niemand und sperrt uns ein, weil wir eine Bibel haben. Nützen wir das, lesen wir es. Alleine in Gemeinschaft reden wir darüber. Wir können es nicht genug machen, ermutigen wir uns auch dazu. Und lassen wir uns immer wieder neu von der Bibel zu Jesus führen und von Jesus zur Bibel. Amen.